Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Sich in wirtschaftlich so unsicheren Zeiten zu entscheiden, welchen Job man einmal machen möchte, das ist wahrscheinlich gar nicht so leicht. Aktuell startet ja ein neuer Jahrgang in die Ausbildung und darauf gucken wir heute. Warum sind viele Azubis massiv unzufrieden mit den Arbeitsbedingungen? Und ist das aus Sicht der Industrie wirklich eine schlaue Strategie, inmitten der notwendigen Transformation deutlich weniger auszubilden? Außerdem ist die Zahl medizinischer Behandlungsfehler mit schweren Folgen angestiegen. Auch das ist Thema. Und wen treffen steigende Preise besonders stark? Mein Name ist Josephine Schulz. Schönen guten Tag. Die wirtschaftliche Stagnation, die KI-Revolution, die große Frage, wie soll sich die deutsche Industrie neu aufstellen, um wieder innovativ zu werden? Diese ganzen Unsicherheiten wirken sich auch auf den Nachwuchs aus, auf den Ausbildungsmarkt. Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat zum Start des Ausbildungsjahres seinen Bericht vorgelegt und darin zeigt sich, bei vielen Azubis spielen Zukunftssorgen eine große Rolle und noch nie waren so viele Auszubildende unzufrieden. Lisa Splanemann berichtet.
Angehende Industriemechanikerinnen, Mechatroniker und Verwaltungsfachangestellte waren mit der Qualität ihrer Ausbildung zuletzt besonders zufrieden. Das zeigen Ergebnisse des Ausbildungsreports 2026 vom Deutschen Gewerkschaftsbund, kurz DGB. Für die Untersuchung wurden gut 13.000 Auszubildende befragt. Wie zufrieden Azubis sind, hängt demnach stark von den Bereichen ab, in denen die jungen Menschen tätig sind. Schwerpunkt des diesjährigen Reports ist die mentale Gesundheit. Laut den Ergebnissen gibt gut die Hälfte der Befragten an, psychisch belastet zu sein. Das liegt etwa an hohen Anforderungen und Überstunden, beobachtet Nina Krüger, DGB-Bundesjugendsekretärin.
Wir haben gefragt, wie Auszubildende belastet sind. Und sie haben angegeben, dass gerade auch ausbildungsfremde Tätigkeiten belastend sind, beziehungsweise dass die deutlich auch zugenommen haben. Gleiches gilt für Überstunden, dass sich die Qualität generell verschlechtert hat, vor allem in Betrieben, wo keine gewerkschaftlichen Strukturen oder Interessensvertretung vorhanden sind. Und das belastet mentale Gesundheit von jungen Menschen enorm.
Hätten mehr Azubis im Lehrstellenalltag zum Beispiel einen direkten Ansprechpartner, könnte die mentale Belastung sinken.
Wir sehen nämlich, dass wenn junge Menschen AnsprechpartnerInnen haben oder Menschen, an die sie sich wenden können, wie zum Beispiel AusbilderInnen, dann ist die psychische Belastung deutlich geringer. Dann fühlen sich weniger als 10% nur belastet. Fehlen die, steigt es sofort auf 35% bei fehlender AnsprechpartnerInnen im Betrieb.
Die DGB-Bundesjugendsekretärin fordert deshalb, Ausbilder und Berufsschullehrkräfte zu mentaler Gesundheit zu schulen. Wieder mehr junge Menschen in Deutschland interessieren sich für eine Ausbildung. Das zeigen Daten der Bundesagentur für Arbeit. Gleichzeitig bieten deutsche Unternehmen insgesamt etwas weniger Lehrstellen an. Oft finden Firmen- und Ausbildungsplatzinteressierte nicht zueinander. Laura Salche unterstützt junge Menschen dabei, dass sie den Weg in den Arbeitsmarkt schaffen. Sie ist Berufsberaterin bei der Agentur für Arbeit Berlin-Nord. Die jungen Erwachsenen, die in die Beratung kommen, ein Querschnitt der jungen Gesellschaft.
Viele haben die Schule erfolgreich beendet, gegebenenfalls dann einfach keinen Anschluss gefunden oder haben sich vor der Entscheidung dann halt so ein bisschen gescheut. Andere haben tatsächlich vielleicht auch schon mal Anschlusserfahrungen gesammelt, vielleicht nicht unbedingt Erfahrungen dort gesammelt, mit denen sie ursprünglich gerechnet haben. Andere junge Leute haben sich vielleicht erstmal für eine Weile nach dem Schulbesuch aus diesen formalen Prozessen zurückgezogen, sei es aufgrund von Gesundheit, Betreuung, teilweise finanzielle Problematiken, all die Dinge, die einem das Leben da vielleicht einfach auch wirklich mal vor die Füße spülen kann.
147.000 junge Leute haben laut Bundesagentur für Arbeit bislang weder eine Ausbildungsstelle noch eine Alternative gefunden. Noch läuft die Ausbildungsplatzsuche. Um es mehr jungen Menschen einfacher zu machen, ins Berufsleben einzusteigen, sieht die Berufsberaterin eine Chance darin, schon in ganz jungen Schulklassen Berufsorientierung zu machen.
Und wir wollen das Thema noch vertiefen mit Fokus auf die Industrie. Eine Ausbildung in der Autoindustrie, in der Metall- und Elektroindustrie, das waren ja früher mal die Bereiche, wo junge Leute ziemlich sicher sein konnten, einen gut bezahlten Job und Sicherheit zu bekommen, womöglich ein Leben lang im selben Betrieb. Aktuelle Zahlen zu den diesjährigen Ausbildungsplätzen zeigen aber, dass gerade in diesen Bereichen die Zahl der Lehrstellen besonders stark runtergefahren wird. Und das konnte ich besprechen mit Johannes Krumme, der beim Unternehmerverband der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württemberg für das Thema Ausbildung zuständig ist. Und ich habe ihn gefragt, die große Unzufriedenheit und Zukunftsangst bei den Azubis, ob sie das auch sehen in ihren Branchen, diese schlechte Stimmung beim Nachwuchs.
Bei den Azubis, die jetzt in der Ausbildung sind, sehen wir das in der Form nicht. Auch wenn ich das richtig gesehen habe, bei dem DGB-Ausbildungsreport sind ja die zufriedensten Jugendlichen in den Branchen, in den Berufen, die in unseren Branchen ausgebildet werden. Also Industriemechaniker in den industriellen Metallberufen und Elektroberufen, da ist ja eine sehr hohe Zufriedenheit. Was sicherlich der Fall ist, sobald man auf die Automobilbranche guckt, da gibt es natürlich schon gewisse Zurückhaltung, weil man nicht genau weiß, wie wird es in der Zukunft aussehen.
Aber gerade Stichwort Automobilindustrie, und das ist ja auch nicht die einzige Industriebranche, wo wir gerade einen starken Rückgang an Ausbildungsplätzen erleben. Und auch gerade in den Industriezentren im Süden, also aus Bayern, gab es da gerade Zahlen, wie stark die Zahl der Ausbildungsplätze zurückgegangen ist in der Industrie. Vielleicht können Sie das mal schildern, wie sehr sich da die wirtschaftliche Flaute auch auf die Ausbildungstätigkeit der Unternehmen niederschlägt.
Ja, ich meine, die Stärke der dualen Berufsausbildung ist ja die enge Kopplung an den Arbeitsmarkt und an die betriebliche Realität in unseren Ausbildungsbetrieben. Im Aufschwung zeigt sich das immer positiv, indem dann auch sehr schnell die Ausbildungszahlen anziehen und hochgehen. Das hatten wir in der Vergangenheit, konnten wir das beobachten. Und in der Krise bewegt sich das natürlich in die andere Richtung. Wenn Personalstärken niedriger geplant werden, dann wird natürlich auch in der Ausbildung, wenn die Ausbildung auch niedriger angesetzt, weil im Wesentlichen ja der betriebliche Bedarf in den Blick genommen wird. Das ist eigentlich ja auch die Stärke, die wir in der dualen Ausbildung auch im internationalen Vergleich haben, die enge Bindung an den Arbeitsmarkt, dass wir eben auch für den Arbeitsmarkt ausbilden.
Aber ist das schlau aus Sicht der Industriebetriebe, aus aktuellen Problemen heraus, dann nicht so sehr in die Zukunft, also in den Nachwuchs zu investieren? Weil gerade wenn man sich transformieren will, und das stellt, glaube ich, niemand in Abrede, dass sich die Industrie transformieren muss, dann braucht man doch gerade dafür dann guten Nachwuchs, oder?
Die Frage ist, wie stark man abbaut. Und das muss natürlich im Verhältnis bleiben. Auf der anderen Seite drängt ja die Demografie. Und wenn wir anschauen, wie stark die Schulabsolventenjahrgänge jetzt sind, das sind zum Teil die Hälfte der Stärke, die wir vor 15 Jahren hatten, dann brauchen wir auch bei verringerter Personalstärke in den Unternehmen, was die Mitarbeiterschaft angeht, weiterhin solide und auch umfassende Ausbildung. Der Rückgang ist ja jetzt nicht so, dass wir auf Null rückfahren, sondern der Rückgang in der Ausbildung bezieht sich ja auf die Bedarfe in der näheren Zukunft. Und hier machen wir auch Werbung dafür, dass man hier verantwortungsvoll in die Zukunft schaut und weiterhin nicht nur den Bedarf, sondern auch über den Bedarf ausbildet.
Und wenn man nicht nur auf die ganz nähere Zukunft guckt, sondern auf die mittlere, längere Zukunft, dann muss sich ja die deutsche Industrie transformieren, um wieder innovativ zu sein, um grün zu werden. Vielleicht werden sich auch die Produkte, die man herstellt, grundsätzlich verändern. Sind die aktuellen, ja sehr konkreten Ausbildungsberufe, die wir in Deutschland haben, sehr zugeschnitten auf konkrete Tätigkeiten, sind die in der Form noch zeitgemäß oder lernt man da im Zweifel was in 10 Jahren niemand mehr braucht?
Also die Berufe sind, soweit ich sie jetzt für unseren Bereich überblicken kann, überwiegend technikneutral formuliert, sodass ich da sehr viel Anpassungsmöglichkeiten habe, auch in der Transformation. Was wir aber beobachten, ist, dass manche Dinge doch noch sehr speziell ausgebildet werden und vor allen Dingen auch für die Bewerber sehr unüberschaubar sind und man sich wenig darunter vorstellen kann. Es ist zurzeit eine Initiative angestoßen worden aus dem Bereich der Metall- und Elektroindustrie, aus der Unternehmerschaft heraus, hier zu Vereinfachungen zu kommen, aus einer Vielzahl von Berufen weniger zu machen und hier mehr Flexibilität und Wahlmöglichkeiten zuzulassen, um dann auch flexibler zum einen auf technologische Veränderungen reagieren zu können, aber eben auch auf Personalbedarfe in den Firmen.
Können Sie das vielleicht mal konkret machen, wie so eine Flexibilität dann aussehen kann? Weil ich stelle mir vor, mit KI, mit den ganzen neuen Produkten, man weiß ja eigentlich gar nicht, was in 5 Jahren gebraucht wird, wie es in den Unternehmen in 5 Jahren aussieht. Wie sieht dann diese Flexibilität aus, um sich auf diese unklare Zukunft einzustellen?
Wir streben an, dass wir zu Beginn der Ausbildung bis etwa zum Ende des 2. Ausbildungsjahres gemeinsame Kernqualifikationen ausbildet, die über breitere Berufsfelder identisch sind, also eine breite Grundlagenbildung, dass man erst zum Ende der Ausbildung im 3. und manche Ausbildungsberufe dauern ja auch 3,5 Jahre, dass man dort dann in die Spezialisierung geht und die kann man dann näher zu dem Zeitpunkt, an dem dann die Auszubildenden ausgelernt haben und in den Betrieb übergehen, dann näher zu diesem Zeitpunkt hin dann gezielt ausbilden.
Wenn jetzt junge Menschen Sie fragen und sagen, mir ist Sicherheit ganz besonders wichtig, was ist die Branche, in die ich gehen soll, wo ich Sicherheit habe für die nächsten 30 Jahre? Was würden Sie da sagen?
Ich glaube, es gibt keine Branche, die für die nächsten 30 Jahre Sicherheit versprechen kann. da sind die Entwicklungen einfach zu rasant und zu schnell. Aber ich bin sicher, dass wir weiterhin in Deutschland einen industriellen Kern behalten und ausbauen werden. Eine Ausbildung in der Metall- und Elektroindustrie bleibt auch in Zukunft zukunftsfähig. Und wo es Veränderungen gegeben hat, auch schon in der Vergangenheit, ist, dass sicherlich die sozialen und pflegerischen Berufe an Bedeutung noch hinzugewinnen werden, aber dieses Jahr auch schon hinzugewonnen haben.
Dazu würde ich Ihnen gerne noch eine Frage stellen, weil es gab kürzlich auch eine Auswertung zur Vergütung von Ausbildung. Und da hat sich eben gezeigt, dass diese Jobs, die Sie gerade angesprochen haben, also soziale Dienstleistungsberufe wie Pflege, auch in den Vergütungen sehr stark angestiegen sind und die Industrie da so ein bisschen hinter zurückfällt. Ist das ein Problem, wenn man da nicht mehr ganz vorne dabei ist mit den attraktiven Bedingungen?
Ich würde nicht sagen, dass die Industrie zurückfällt. Ich würde sagen, dass die pflegerischen und sozialen Berufe aufgeholt haben. Ich glaube schon, dass wenn Sie in den Tarifvertrag der Metall- und Elektroindustrie schauen, wo im ersten Ausbildungsjahr schon über 1.100 Euro Ausbildungsvergütung bezahlt werden, kann man nicht davon sprechen, dass man da zurückbleibt. Was stimmt, ist, dass die Spitzenposition, die wir mal hatten in der Ausbildungsvergütung in unserer Branche, die haben wir ein wenig verloren.
Sagt Johannes Krumme vom Verband der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württemberg. Auch wenn die Ausbildungsvergütungen über die letzten Jahre relativ deutlich angestiegen sind in vielen Branchen, mit knapp 1.000 Euro im Monat lebt es sich natürlich in großen Städten mit hohen Mieten oder wenn man ein Auto braucht, um zu pendeln, trotzdem nicht gerade luxuriös. Wenn die Lebenshaltungskosten insgesamt steigen, weil zum Beispiel Energie teurer wird, so wie das aktuell der Fall ist, dann trifft das manche Menschen in ihrem Leben deutlich härter als andere. Und wie genau? Das haben Ökonomen der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung ermittelt und Mischa Erhardt hat sich das angesehen.
Am Vormittag lagen die Spritpreise an den Tankstellen bei über 2,10 Euro und in dem aktuellen Inflationsschub bilden die hohen Energiepreise einmal mehr den Haupttreiber. Davon betroffen sind allerdings vor allem Familien im unteren Einkommensbereich.
Familien mit geringem und mit mittlerem Einkommen sind gleich stark betroffen von dem Kraftstoffpreisanstieg und höher als die anderen Haushalte, weil sie einen größeren Anteil ihrer Ausgaben für Kraftstoffe aufwenden. Und das hat damit zu tun, dass ein Familienleben zu organisieren eben oft ein Auto erfordert, um Kinder irgendwo hinzubringen oder auch zum Job schnell zu fahren.
Sagt Silke Tober, Ökonomin am Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Sie und ihre Kollegen untersuchen in ihrem Inflationsmonitor regelmäßig die Auswirkung der Preisteuerung auf die unterschiedlichen Haushaltstypen. Einkommensstarke Haushalte und Familien spüren die Preisteuerung dagegen an anderer Stelle.
Bei einkommensstarken Haushalten sind es Pauschalreisen, Flüge, durch die erhöhten Rohölpreise und Raffineriemargen, das spielt im Augenblick ja auch eine große Rolle, durchschlagen.
Im Juli ist die Inflation im Vergleich zum Vormonat in Deutschland sprunghaft angestiegen. Der Grund liegt darin, dass bis Juni ein Tankrabatt galt, der Anfang Juli aber ausgelaufen ist. Zudem haben die Preise an den Weltmärkten für Rohöl wieder angezogen, weil der Krieg der USA und Israel gegen den Iran anhält. Anders als bei Ölpreisschocks in der Vergangenheit sorgen die hohen Energiepreise allerdings noch nicht für einen flächendeckenden Preisauftrieb bei anderen Waren und Gütern. Deswegen hält es Silke Tober für angemessen, dass die Europäische Zentralbank beim Kampf gegen die Inflation moderat vorgeht.
Das ist gut so und sie sollte auch weiterhin moderat reagieren. Sie hätte sogar auf den ersten Zinsschritt verzichten können, weil wir es derzeit mit einem Preisschock zu tun haben, bei dem die Geldpolitik relativ wenig ausrichten kann.
Im Juni hatte die EZB in Frankfurt die Zinsen leicht angehoben, auf ihrer letzten Sitzung im Juli dann aber die Leitzinsen nicht mehr verändert. Allerdings könnte sich das nach Ansicht des Chefvolkswirtes der ING, Carsten Brzeski, beim nächsten Treffen des EZB-Rates im September ändern.
Für die EZB waren jetzt diese deutschen Inflationsdaten eher schlechte Nachrichten, denn das heißt nämlich, dass die Inflation doch kommt, dass halt nur im Mai und im Juni durch Eingriffe der Regierung, ja nicht nur in Deutschland, das hatten wir auch in anderen Ländern, zum Beispiel in Spanien, dass dadurch die Inflation eher noch künstlich niedrig gehalten wurde. Jetzt fängt sie wieder an anzusteigen und das gibt eigentlich der EZB alle Gründe, um im September die Zinsen weiter zu erhöhen.
Wie sinnvoll das ist, steht nach Meinung von Silke Tober allerdings in Frage. Sie plädiert eher dafür, dass die Regierung Maßnahmen ergreift, um die Teuerung von Energie für Verbraucher und Haushalte zu dämpfen. Für eine weitere Zinsanhebung schließlich sprechen heute veröffentlichte Daten zu den Erzeugerpreisen. Deutsche Hersteller von Waren und Gütern haben nach Angaben des Statistischen Bundesamtes im Juli ihre Preise so stark angehoben wie seit über 3 Jahren nicht mehr. Die Erzeugerpreise gelten als Vorboten von Inflation, weil sie sich verzögert an den Preisschildern in Läden und Supermärkten bemerkbar machen. Neben dem Iran-Krieg sorgt auch das Rekordniedrigwasser auf dem Rhein für höhere Kosten, weil sich dadurch Transporte verteuern.
Mischa Erhardt über die Inflation und wie sie unterschiedliche Bevölkerungsgruppen trifft. Ärztinnen und Ärzte haben eine große Verantwortung, denn die Menschen vertrauen ihnen im Grunde das Wichtigste an, was sie haben, ihre Gesundheit oder im Zweifel sogar ihr Leben. Aber natürlich sind auch Ärzte nicht unfehlbar und sie arbeiten in Krankenhäusern aufgrund von Personalmangel und Kostendruck unter durchaus riskanten Bedingungen, müssen in viel zu langen Schichten übermüdet arbeiten, sich um zu viele OPs und Patienten gleichzeitig kümmern oder werden aufgrund finanzieller Anreizstrukturen im Gesundheitssystem auch angehalten, OPs zu machen, die vielleicht gar nicht immer medizinisch sinnvoll sind. Heute wurde eine große Studie zu Behandlungsfehlern vorgestellt und die hat sich Felicitas Böselager angesehen.
Ein 17-Jähriger hat 2 komplizierte Handverletzungen und liegt deshalb im Krankenhaus. Damit er nur einmal operiert werden muss, sollen beide Verletzungen in einer OP behandelt werden. Aber als der Eingriff vorbei ist, fällt auf, die Ärzte haben eine der beiden Verletzungen vergessen. Der Jugendliche muss nochmal operiert werden. Das ist einer von fast 3.100 Behandlungsfehlern im vergangenen Jahr. Bei 2.700 Fällen führten diese Fehler zu Schäden bei den Patientinnen und Patienten, sagt Stefan Gronemeyer, der Vorstandsvorsitzende des Medizinischen Dienst Bund. Insgesamt hat der Medizinische Dienst knapp 12.000 vermutete Behandlungsfehler begutachtet.
2/3 der Behandlungsfehlervorwürfe bezogen sich auf die stationäre Versorgung, zumeist auf Behandlungen im Krankenhaus. 1/3 empfiel auf den ambulanten Bereich. In 97 Fällen hat ein Behandlungsfehler zum Tod der Patientin oder des Patienten geführt oder wesentlich dazu beigetragen,
sagt Gronemeyer und spricht dann von 150 sogenannten Never-Events. Das sind
besonders schwerwiegende, gleichzeitig aber gut vermeidbare Schadensereignisse wie Patienten- oder Seitenverwechslungen, zurückgebliebenes OP-Material oder folgenschwere Medikationsfehler.
Als Beispiel für so ein Never-Event erzählt Christina Adolf, die stellvertretende Vorstandsvorsitzende des Medizinischen Dienst Bayern, die Geschichte einer 63-jährigen Frau, die wegen einer Autoimmunkrankheit der Lunge im Krankenhaus behandelt wird. Dafür bekommt sie ein spezielles Medikament, das sie zu Hause weiternehmen soll, aber
der Entlassbrief enthält eine widersprüchliche Dosierungsangabe, aus der hervorgeht, dass das Medikament täglich statt wöchentlich einzunehmen sei. Die Fehldosierung bleibt unbemerkt und es wird erst bei dem Auftreten klinischer Beschwerden der Patientin erkannt.
Solche Never-Events passieren sehr selten. Und im Vergleich zu 18 Millionen Klinikbehandlungen erscheinen knapp 3.000 Behandlungsfehler nicht besonders alarmierend. Geschweige denn mit Blick auf die über 1 Milliarde Arzt-Patienten-Kontakte in Deutschland pro Jahr. Aber Gronemeyer vom Medizinischen Dienst warnt vor einer großen Dunkelziffer.
Und wir sagen, sie darf nicht länger kleingeredet werden.
Der Medizinische Dienst geht von bis zu 700.000 Fällen im Jahr aus, aber
vermeidbare Gesundheitsschäden und Behandlungsfehler werden in Deutschland nicht zentral erfasst.
Behandlungsfehler schaden nicht nur den Patientinnen und Patienten, sondern sie sind auch teuer, sagt Gronemeyer. Beispielsweise, wenn der 17-Jährige nochmal operiert werden muss oder wenn die 63-Jährige weitere Therapien braucht, weil die zu hohe Dosis sie krank gemacht hat. Gronemeyer geht von mehreren Milliarden Euro aus, die das ohnehin angespannte Gesundheitssystem zusätzlich belasten. Um also Patientinnen und Patienten besser zu schützen, um aus Fehlern zu lernen und um Kosten zu sparen, schlägt er 3 Maßnahmen vor.
Erstens, wir brauchen ein verpflichtendes Meldesystem für Never-Events. Diese besonders schweren und vermeidbaren Ereignisse müssen systematisch erfasst und ausgewertet werden, pseudonymisiert und sanktionsfrei für die Meldenden und mit dem klaren Ziel, aus Fehlern zu lernen.
Außerdem sollten Patientinnen und Patienten unaufgefordert informiert werden, wenn bei der Behandlung etwas schiefgegangen ist. Und drittens müsse Patientensicherheit als gesundheitspolitische Aufgabe verstanden werden.
Der riesige Bauboom in China sollte die Wirtschaft ankurbeln und vielen Menschen den Traum einer eigenen Wohnung erfüllen. Doch für nicht wenige endete dieses Versprechen damit, dass sie ihr gesamtes Geld verloren und trotzdem keine Wohnung hatten. Größter Skandal in dem Zusammenhang war die Pleite des Immobilienkonzerns Evergrande und der Gründer muss dafür nun ins Gefängnis. Benjamin Eisel.
In China ist der Gründer des insolventen Immobilienkonzerns Evergrande zu einer lebenslangen Gefängnisstrafe verurteilt worden, das berichten chinesische Staatsmedien. Ein Gericht in der südchinesischen Wirtschaftsmetropole Shenzhen hat den 67-jährigen Xu Jiayin in zahlreichen Anklagepunkten schuldig gesprochen, unter anderem wegen Finanzbetrug, Bestechung, Unterschlagung öffentlicher Vermögenswerte und der Verschleierung von Tatsachen. Zudem beschlagnahmt der Staat sein gesamtes persönliches Eigentum. Zahlreiche weitere Manager wurden ebenfalls zu Gefängnisstrafen verurteilt. Evergrande und eine Tochtergesellschaft des Konzerns müssen umgerechnet mehr als 2 Milliarden Euro Strafe zahlen. Evergrande war einst der größte Immobilienentwickler der Volksrepublik. Jahrzehntelang hat ein massiver Bauboom Chinas Wirtschaft angetrieben. Bis zu einem Drittel der Wirtschaftsleistung kamen aus dem Bausektor. Die aufgeblähte und weitgehend mit Schulden finanzierte Immobilienbranche geriet mit Beginn der Corona-Pandemie ins Wanken. Zahlreiche Baukonzerne rutschten in finanzielle Schwierigkeiten. Evergrande war 2021 in die Zahlungsunfähigkeit geraten. Das Unternehmen hatte Schulden von umgerechnet rund 300 Milliarden Euro angehäuft. Damals waren mehr als 1000 Projekte noch in Planung oder im Bau. Viele Chinesinnen und Chinesen haben ihr gesamtes Erspartes in Immobilien gesteckt, die nie fertig gebaut wurden. Gleichzeitig sinken heute die Immobilienpreise. Die Krise im Bausektor belastet Chinas Wirtschaft bis heute stark.
Benjamin Eisel berichtete und jetzt aus China nach Frankfurt an die Börse zu Samir Ibrahim. Samir, in Deutschland wird ja gerade viel über die niedrigen Füllstände der Gasspeicher diskutiert. Verbraucherschützer warnen auch vor stark steigenden Preisen für Gaskunden in Richtung Winter. Wir hatten hier gestern dazu ein ausführliches Interview in der Sendung, das vielleicht noch vorab als Tipp zum Nachhören. Und jetzt die Frage an Sie, wie groß sind da die Sorgen bei den Unternehmen und Anlegern?
Sehr groß. Also anders kann man es gar nicht sagen. Gerade in der Industrie ist das natürlich ein Riesenproblem. Man muss ja dauerhaft immer am Markt einkaufen, macht natürlich irgendwie auch seine Preise so mit Termingeschäften, dass man damit operieren kann. Aber es wird halt nicht besser. Wir haben gestern gesehen, dass der Großhandelspreis TTF in Europa für die Lieferung am nächsten Monat auf den höchsten Stand seit März gestiegen ist. Das ist der Monat nach dem Angriff Israels und der USA auf den Iran, mit der Folge, dass die Straße von Hormuz dann durch den Iran geschlossen wurde und dann gingen die Preise ja nach oben. Und wir sehen derzeit, in den letzten 4 Wochen, einen kontinuierlichen Anstieg des Ölpreises, weil man die Hoffnung langsam fahren lässt, dass diese Straße irgendwie noch vor dem Winter geöffnet werden kann. Also es ist eine sehr angespannte Situation, die sich natürlich auch bemerkbar macht. Es gibt wie immer einige Gewinner, das sind natürlich die Energieversorger, die momentan mit diesen sehr hohen Preisen gut leben können.
Lassen Sie uns in die USA schauen. Die Staatsschulden dort übersteigen erstmals 40 Billionen US-Dollar und die Regierung reagiert auf den Anstieg der Anleiherenditen mit großen Rückkäufen. Wie wird das diskutiert und wirkt sich das auch auf Deutschland aus?
Also es wird hier mit, ich sag's mal diplomatisch, großer Zurückhaltung gesehen. Man kauft sich in den USA Zeit, die man eigentlich gar nicht hat. Man macht die US-Notenbank handlungsunfähig, weil alles auf diese Midterms, auf diese Wahlen in den USA starrt. Es hat hier Auswirkungen gehabt, minimal. Die Anleiherenditen sind auch in Deutschland leicht gesunken mit Auswirkungen auf die Umlaufrendite. 3,22% jetzt aktuell heute. Das ist ein bisschen geringer als am Tag zuvor. Der DAX beispielsweise aktuell bei 25.996 Punkte, das sieht noch relativ gut aus. Über den Tagesverlauf war es deutlich weniger. Aktuell das minus 0,4%. Der Euro ist kräftig gestiegen, weil es den Dollar geschwächt hat. Der Referenzkurs noch bei einem Dollar 16,81. Inzwischen sind wir hier bei über einem Dollar 17. Und auch der Goldpreis kräftig gestiegen auf 4.525 US-Dollar. Das ist mal vom Markt her eine klare Ansage.
In China waren wir gerade schon, kommen wir jetzt noch mal hin zurück. Die EU-Kommission prüft nämlich eine geplante Übernahme von Mediamarkt Saturn durch einen chinesischen Online-Händler. Und China stört das. Warum?
weil die EU gesagt hat, dass sie genauer hinschauen will. Das hat sie im Mai erklärt. Die Frage ist, gibt es Subventionen durch die chinesische Regierung? Da reagiert Peking etwas verstopft drauf, hat allen Beteiligten die Zusammenarbeit mit der EU untersagt. Man will keinen Informationsaustausch. Und die Chinesen haben angekündigt, es soll weitere Maßnahmen geben, wenn die EU damit nicht aufhört.
Vielen Dank, Samir Ibrahim. Und das war Wirtschaft und Gesellschaft. Danke fürs Zuhören. Ich bin Josephine Schulz und wünsche Ihnen einen schönen Abend. Tschüss.